Herzlich willkommen beim Hosensack-Podcast, der Podcast. Es klingt immer so speziell, wenn ich es auf Hochdeutsch sage, ich gesagt habe, ja. Der Podcast, wo ich spannende Leute treffe, mal spontan, mal weniger spontan. Heute Sissi Edelberg. Bevor ich dir die Chance gebe, dich vorzustellen, ich habe gelesen auf LinkedIn, dass du ein Digital Native seit 1969 bist.
Ja, das ist richtig.
Ja, aber wie kommt das? Es gab ja nicht, noch nicht mal das Internet oder was heißt das dann?
Also ich habe natürlich nicht sofort nach meiner Geburt angefangen zu lesen, das habe ich erst mit 3 Jahren gemacht. Aber ich war tatsächlich von klein auf Science-Fiction-Fan und habe auf das Internet gewartet. Es war ja absehbar, dass es irgendwann das Internet geben würde. So, und so gesehen bin ich ein Digital Native. Das ist der eine Grund, warum ich mich so nenne. Der andere Grund ist ganz einfach. Es nervt mich so sehr, dass mir als Ü50-Jähriger, eigentlich schon seitdem ich 40 bin, permanent die Digital Natives als Vorbild vorgehalten werden. Obwohl die teilweise strunzdumm sind, nicht mal wissen, womit sie da arbeiten oder auch spielen, während ich das Internet als das Internet noch klein war, von klein auf begleitet habe. Ich bin ein Internet-Dinosaurier. Und darauf bin ich stolz und das möchte ich damit zum Ausdruck.
Finde ich super schön. Ich war auch noch in der Zeit, wobei ich bin ein bisschen jünger als du, aber ich war auch in der Zeit, wo man nicht telefonieren konnte, weil man im Internet war. Ich glaube, du warst schon viel, viel früher als das im Internet, aber war für mich auch eine spezielle Zeit. Oder Gameboy und so weiter und noch nicht irgendwie Social Media. Aber jetzt zu dir selber. Du bist Content Creatorin, Autorin, Ghostwriterin oder nicht sicher, ob du noch Ghostwriterin bist, aber noch viel, 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 viel mehr. Du hast mir auch ein Vorgespräch erzählt, dass du schon mal bei der Müllabfuhr gefahren bist. Du warst als Vegetarier im Schlachthof.
Ah, Journalistin, darauf liegt Wert.
Kannst du dich mal mehr oder weniger kurz, hier darfst du gerne auch ausführen, erklären, was machst du heute, was hast du früher gemacht? Weil ich glaube, du hast schon ein sehr interessantes Leben hinter dir.
Ja, ich habe dir vorhin schon in der Küche erzählt, es gibt eigentlich fast nichts, was ich nicht gemacht habe. Tatsächlich von einer Schokokussfabrik bis zu merkwürdigen Expeditionsbegleitungen im Ausland. Ehrenamtliche Arbeit hauptsächlich, irgendwelche historischen Parks renoviert in Marokko. Aber mein Berufsleben dreht sich ums geschriebene Wort. Das ist eigentlich so der rote Faden, der sich durch mein Leben zieht. Ich habe Tageszeitung gemacht, ich habe Deutsche Presseagentur gemacht, ich war bei Focus Online, habe ehrenamtlich mich in vielen Vereinen auch engagiert im Bereich PR-Arbeit. Ghostwriting darf ich natürlich nicht allzu viel drüber erzählen, sonst bekomme ich keine Aufträge mehr. Das wäre jetzt nicht so gut. Ist aber auch immer eine spannende Herausforderung, weil ich da immer wieder neue Menschen kennenlerne mit völlig anderen Persönlichkeiten als meiner eigenen und dann halt switchen muss. No, ich muss mich auf die Person einstellen und quasi in ihre Haut, in ihre Seele schlüpfen, sodass sie sich auch wirklich gespiegelt fühlen. Und aktuell widme ich mich tatsächlich schwerpunktmäßig der Weiterbildung meines Mannes im Bereich Wort, geschriebenes Wort und unterstütze ihn bei seinen eigenen Autorenbestrebungen. Das war vor allen Dingen im letzten Jahr ein großer Schwerpunkt, aber das werden wir auch noch weiter ausführen. Da kann ich aber, das ist ein geheimes Projekt, da kann ich noch nicht so viel zu erzählen. Und daneben hauptsächlich Green Urban Lifestyle, mein kleines, aber feines Online-Magazin. Das sind so die Schwerpunkte. Lektorat mache ich fast nur noch für Freunde, auf Anfrage.
Du hast so sehr viele Dinge gemacht. Jetzt blöde Frage, aber was hat dir am meisten Spaß gemacht in den letzten vielen, vielen Jahren? Gab es ein spezielles Projekt oder eine spezielle Reise oder eine Reportage?
Tatsächlich, was mir am meisten Spaß macht, ist, dass ich jeden Tag was Neues machen kann. Viele Menschen haben ja ein Problem damit, dass sie sich nach 3 bis 5 Jahren im festangestellten Job nicht mehr wertgeschätzt fühlen, falls sie überhaupt jemals wertgeschätzt wurden. Und ich kann machen, was ich will. Ich habe keinen Chef, der mir sagt, was ich machen soll. Klar, ich habe Kooperationspartner, mit denen ich zusammenarbeite und natürlich möchte ich, dass ihnen meine Arbeit gefällt. Aber ich erlebe unglaublich viel Wertschätzung fürs fertige Produkttext. Das macht halt Spaß und eben jeden Tag was Neues zu machen.
Ich höre ein bisschen daraus, dass auch Wertschätzung und Dankbarkeit irgendwie so ein Teil deines Lohnes im Endeffekt
ist. Ja, das ist super wichtig. Das ist mehr wert als alles Geld der Welt. Klar, man braucht Geld. Keine Frage, ne? Also ich meine, gerade das Leben in der Schweiz ist teuer. Da habe ich mich sogar als Münchnerin doch noch mehr als einmal umgeblickt und ich erlebe das immer wieder, so wie jetzt, habe ich gerade Besuch aus Berlin. Und wenn ich dann halt mit Gästen aus Deutschland so durch die Schweiz toure und ihnen versuche, die verschiedenen Facetten der Schweiz zu zeigen, vom Bodensee bis nach Graubünden und letztes Jahr war ich auch im Schwarzwald viel unterwegs, Da merke ich mal, wie entsetzt wir sind, wie teuer das Leben ist und wie wir Schweizer in Anführungszeichen das dann überhaupt machen und schaffen, hier zu überleben. Es ist eigentlich gar nicht so schlimm, man muss halt nur wissen, wie. Und eben viel wiegt einfach auch die Umgebung hier auf, ne? Also das ist, es ist mir egal, wenn ich für eine Biotomate fast doppelt so viel bezahlen muss wie in München, wenn ich dafür diesen Ausblick auf die Berge habe. Das ist mir schlicht egal, dann esse ich halt eine Tomate wenig.
Spannend. Ich glaube, das Thema Schweiz möchte ich am Schluss auch noch vielleicht noch mal kurz reinkommen. Aber du hast gerade schöne Werbung gemacht für die Schweiz. Das freut mich natürlich. Du bist seit 3 Jahren hier, oder?
Seit Juni 21. Oh, bin mitten in der Corona-Pandemie umgezogen.
Gut, da gab es noch die ein oder anderen Leute, die auch da irgendwie in die Schweiz gekommen sind oder von der Schweiz auch weg. Schön, dass für dich die Schweiz geworden ist. Jetzt aber zurück zu deinen Bereichen. Du sagst, du machst auch Ghostwriting. Ich glaube, gemäß LinkedIn machst du das seit irgendwie 1988. Gab es da echt schon einen Ghostwriting-Markt?
Das gibt es wahrscheinlich schon viel, viel länger. Also ich glaube, Platon hat seine Reden noch selbst geschrieben. Hoffe ich zumindest. Lässt sich historisch sicherlich nicht feststellen, ob er oder ob nicht. Aber ich glaube, das hat schon zu allen Zeiten gegeben. Also gerade Politiker sind hilflos oft mit ihren Texten.
Gut, in dem Bereich kannst du mir schon vorstellen, aber jetzt Ghostwriting für ganze Bücher oder für irgendwelche Masterarbeiten, gab es das auch dazu mal schon?
Ja, auch schon. Also das ist, es ist schwierig. Ich werde auch bis heute immer wieder gefragt, ob ich nicht mal eben eine Masterarbeit oder eine Doktorarbeit schreiben möchte. Und ich meine, Leute, das ist illegal. Könnt ihr mir so viel Geld auf den Tisch legen, wie ihr wollt? Ich mache nichts Illegales, ne? Also das ist mir wichtig. Also da, wenn mir jemand seine fertige Doktorarbeit gibt und sagt, also es gibt ja auch Korrekturbüros, die aber teilweise sehr lieblos drüber gehen. Und wenn jetzt jemand sagt, so, ich möchte so einen Twist haben, das soll sich auch gut lesen lassen, weil es ja veröffentlicht werden muss, das soll sich dann in der Bibliothek also auch gut machen und auch gerne von Studierenden gelesen werden, dann schaue ich gerne drüber und sorge dafür, dass es einen schönen Sprachfluss gibt, dass die Satzzeichen an der richtigen Stelle sitzen, überhaupt mal mehr Satzzeichen als Punkte eingesetzt werden. Ja, und das macht dann halt auch richtig Spaß, ne? Und auch immer wieder neue Themen, ne?
Und Ghostwriting hat so ein bisschen eine negative Konnotation, oder?
Ja, und leider.
Wie stehst du dazu, ja?
Also das Problem ist einfach eben, dass die Grenzen zwischen dem legalen Ghostwriting für Menschen, die etwas zu sagen haben, es aber nicht schriftlich erfassen können, und denen, die einfach sich die Arbeit sparen wollen, wo es dann auch eben bei Doktorarbeiten etc. pp., Diplomarbeiten, schnell illegal wird. Die Grenzen sind halt fließend. Und ich glaube so, der Durchschnittsbürger kennt diese Unterschiede nicht und unterstellt dann jemanden, der einen Ghostwriter anstellt, gleich den Betrug. Und es ist kein Betrug, wenn, also du schreibst tolle Texte auf LinkedIn, also das lese ich immer mit Vergnügen, aber sagen wir mal, du könntest das jetzt nicht und würdest das Buch deines Lebens, die Gründungsstory von Nikin, weil es ist ja nur mal ein längerer Text, ein Text für LinkedIn, und du sagst dann, oh, ich kenne ja die CC, wir sind ganz gut miteinander klargekommen, haben auf der Dachterrasse vielleicht auch schon mal ein Bierchen zusammen getrunken. Ich rufe die jetzt einfach mal an und frage, ob die mit mir das Buch schreiben will. Dann würde das so aussehen, dass ich dich besuche, dass ich dich frage, was genau stellst du dir vor unter dieser Zusammenarbeit? Was möchtest du, soll ich das ganze Buch schreiben? Was ich gar nicht machen wollen würde. Oder machen wir das so, dass wir uns zusammen hinsetzen und du erzählst, wir nehmen das gemeinsam auf, wir schreiben das ins Reine und überarbeiten das.
Mhm.
In großen Schritten sogar, in großen Teilen zusammen, gemeinsam. Also ich haue dann erstmal alles Schweizerdeutsche raus, was der deutsche Leser nicht versteht.
Es nimmt mich Wunder zum Beispiel, ja. Das sagen wir nicht in Deutschland, oder?
Ja, auch allenfalls wird hier in einer völlig anderen Bedeutung benutzt als in Deutschland. Und da gibt es einige idiomatische Geschichten, die richtig spannend sind. Und ich würde halt nur dann alles rausnehmen, was der deutsche Leser nicht versteht, weil du hast ja auch deutsche Kunden und Kundinnen und die sollen dich ja auch verstehen und liebenswert finden, ne? Also das ist ja bei so einer Story wäre ja ein Target ja auch, die Leute sollen mich mögen. Ne? Mhm. Mich, Niki von Nikin, bin ich einfach nur ein erfolgreicher Gründer mit einer Mission, sondern ich habe euch auch was zu sagen und ich bin nahbar. So, und dann würden wir das mehr oder weniger gemeinsam machen. Also ich würde jetzt nicht deine Life-Story schreiben, komplett alleine und dir vielleicht noch ein paar Geschwister andichten, die du nicht hast und eine Katze mit 8 Jahren, die du nie hattest, aber die der ausschlaggebende Moment war für die Gründung von Nikin oder so. Also sowas. Ich bin sicher, es gibt Leute, die machen sowas. Ich mache sowas nicht.
Kannst du eigentlich noch Texte lesen, ohne irgendwie gleich den Text zu analysieren?
Ich musste jetzt echt aufpassen, dass ich dich ausreden lasse, weil ich wusste, worauf es hinausläuft. Nein. Einer meiner Lieblingsautoren in der fantastischen Literatur ist Markus Heitz. Sagt dir vielleicht was? Die Zwerge.
Was haben wir da? Ja.
Und obwohl er für zwei gute Verlage arbeitet, kann ich keines seiner Bücher lesen. Obwohl die Bücher so spannend sind, ne? Das sind richtige Page-Turner. Ich kann keines seiner Bücher lesen, ohne den inneren Rotstift zu zücken. Das geht nicht mehr.
Das ist, glaube ich, ein bisschen mühsam, nicht? Das kann ich mir zumindest so vorstellen.
Das ja.
Okay. Jetzt, du bist auch...
Habe ich mich geoutet? Bin ich?
Nee, aber ich meine, ich kenne das ja selber auch. Ich bin zum Beispiel lange, weil ich Skateboard fahre. Ich kann nicht durch eine Stadt durchgehen, ohne die ganze Stadt zu analysieren, wie was wo wäre. Oder auch, ich bin so ein, wie will ich sagen, ich schreibe jetzt so, wie ich spreche. Ich schreibe nicht besonders sonderlich gut. Aber wenn ich irgendwelche Tippfehler sehe, dann stört mich das so extrem. Und ich kann das kaum irgendwie dann irgendwie abschalten. Wobei, im LinkedIn Post bin ich teilweise ein bisschen übereifig. Dann gibt es schon mal Tippfehler drin. Aber anyway, anderes Thema.
Du bist immer authentisch. Ich habe dich ja vor ein paar Minuten gelobt. Und das war jetzt nicht, um mich hier bei dir einzuschleimen. Sondern tatsächlich, ich lese diese Beiträge immer sehr gerne. Du hast immer was zu sagen. Es ist in der Regel tagesaktuell oder eben was für dich persönlich tagesaktuell ist, was dich bewegt. Dadurch hast du eine Authentizität, die die meisten anderen Beiträge auf LinkedIn nicht haben. Und deswegen lese ich sie so gerne. Und ich denke, deswegen bekommst du auch so viele Kommentare. Während andere verzweifelt versuchen, Kommentare aus der Community herauszukitzeln, kriegst du sie einfach.
Stimmt, aber ich stelle auch immer die klassische Frage am Schluss. Ah, das führt natürlich auch dann zu Kommentaren.
Na, offenbar war es richtig. Es funktioniert.
Nee, danke dir auf jeden Fall für die lieben Worte. Jetzt, du bist auch Autorin, aber Autorin eben von allen möglichen. Was schreibst du jetzt, was hast du die letzten 1, 2, 3, 4 Jahre dann geschrieben?
In den ersten 2 Jahren nach dem Umzug in die Schweiz war erstmal, wir hatten ja noch Pandemie, war ich erstmal tatsächlich mit Haus und Garten beschäftigt. Also ich bin kurzfristig zur reinen Hausfrau mutiert und habe dann nur noch für Freunde nebenher lektoriert, die hauptsächlich im belletristischen Bereich unterwegs sind. Und ich habe da tatsächlich sogar, weil es Freunde sind, kostenfrei lektoriert. Und das war mir wichtig, dass ich einfach noch was anderes habe, als einfach nur noch Hausfrauchen zu spielen. Und habe dann aber wieder angefangen, Kurzkrimis zu schreiben. Unter Pseudonym, was ich natürlich nicht nennen werde, weil es ist halt Pseudonym.
Echt?
Ja. Zuletzt habe ich einen sehr unangenehmen Schweizer Journalisten umgebracht. Der ist mir etwas zu nahe getreten und daraufhin musste er sterben. Nachdem er im betrunkenen Kopf auf eine Ente in der Limmat pinkeln wollte, ist er betrunken in die Limmat gefallen. Der Text ist noch unveröffentlicht, da arbeitet ich auch noch dran. Solche Sachen mache ich halt auch, ne? Das ist so.
Und veröffentlichen heißt, du verkaufst es dann auf Amazon via Kindle oder irgendwie, du veröffentlichst es auf...
Nee, ich habe verschiedene Ansprechpartner. Ich versuche natürlich, Verlage zu finden. Und ja, und ansonsten mache ich das tatsächlich auch über E-Books dann.
E-Books, okay, alles klar. Jetzt, wie kommst du auf so Ideen? Das allgemein einfach kommt automatisch, wenn du durch den Tag gehst oder du hast das systematische Art und Weise? Oder?
Deswegen habe ich dieses Beispiel mit diesem Journalisten, der mir auf den Keks gegangen ist, erzählt. Das ist ein Mensch, der dann auch noch angetrunken mich echt genervt hat. Was machst du mit solchen Menschen? Die kannst du ja nicht verhauen. Es bringt auch nichts, sie zu beschimpfen. Dann werden sie nur noch rüder und schimpfen zurück. Und es beschäftigt dich aber, es hat dich vielleicht beleidigt. Vielleicht ist so ein Mensch sogar körperlich übergriffig geworden, war in dem Fall nicht der Fall. Aber er hat dann auch noch andere Leute beleidigt und richtig so ein bisschen marodiert. Und ich finde, dass dann ist so ein Anti-Stressor-Moment, wenn du diese Leute einfach umbringst auf Papier. So seine Aggression, ne? Und der eine trinkt vielleicht, der andere macht Sport. Ich bringe dann halt Leute auf Papier, ja. Das ist verdient und ich sorge dann auch immer dafür, dass sie möglichst lächerlich sterben.
Achso, das ist schon mehrmals so gemacht eigentlich.
Ja. Ich habe damit, glaube ich, angefangen, während meiner ersten Ehe. Oh, ich reihenweise Männer umgebracht, weil ich meinen ersten Mann nicht mehr mochte. Und dann habe ich mir erst selber mir bewusst gemacht, was ich da tue.
Oh wow, okay.
Kann ich jeder Frau, aber auch jedem Mann, der seinen Frauen nicht zufrieden ist. Ich kann das tatsächlich empfehlen. Es hat einen gewissen therapeutischen Wert und spart dir wirklich den Gang zum Psychiater oder Psychologen. sich frei zu schreiben. Es muss nicht immer das Ziel der Veröffentlichung dahinter stehen, aber wirklich dieses geflügelte Wort vom Schreib dich frei kann ich wirklich jedem
Ja, wow.
empfehlen.
Ich reflektiere mich teilweise mit ChatGPT selber und sage mal, hey, was denkst du zu einer ernsthaft? Ja, ich meine, kann ja viel. Und dann vielleicht zum nächsten Thema. Meine KI.
Zwei.
Ja, ich weiß, aber ich finde, es ist ein wichtiges Thema, das aufzunehmen. Ich selber finde, dank KI wurde das Menschliche, das Imperfekte, authentische, echte Geschichten erzählen noch viel, viel, viel wichtiger. Trotzdem gibt es viele, die jetzt irgendwie jetzt Angst haben um ihren Job etc. Wie siehst du das Thema KI? Weil das KI kann ja auch schreiben, oder? Aber was kann KI dann nicht? Und was glaubst du, wo
Ich bin tatsächlich schriftstellerisch immer besser. Ich habe just letzte Woche ein kleines Experiment gemacht und habe ein paar Prompts eingegeben auf Gemini und war erschrocken über das Ergebnis, weil Gemini ziemlich genau meinen Tonfall wiedergegeben hat. Das hat mich erschreckt. Da habe ich auch lange mit meinem Mann drüber geredet. Das hat mir wirklich Angst eingejagt. Aber ich habe es ja auch trainiert, ne? Ich habe dieses Tool ja auch trainiert mit meiner Sprache, mit meinen Prompts. Ich habe URLs auf meine eigene Website gesetzt, dachte, orientiere dich für die Hintergrundinformationen hier und da und dort. Und es ist logisch, dass das Tool dann natürlich in der Lage ist, das zu lesen, in Anführungszeichen, und dann eben auch meinen Tonfall zu treffen. Trotzdem war es ein bisschen spooky, gebe ich zu. Grundsätzlich denke ich, dass Menschen, egal, seien es jetzt Sachbuchautoren, belletristische Schriftsteller, Journalisten, noch lange, lange nicht arbeitslos werden. Du brauchst Menschen mit Hirn, die in der Lage sind, gute Prompts zu geben. Wer nicht prompten kann, kann auch nicht mit einer KI arbeiten. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt, der vielleicht viele Leute auch beruhigt. Wie es in 10 Jahren aussieht, wage ich nicht vorherzusagen. Als Fan von Isaac Asimov und seinen Geschichten, weiß ich nicht. Also ich denke öfter mal darüber nach, dass es irgendeine KI, die sich vielleicht mit anderen im Internet zusammenstöpselt, sich da mal überlegen könnte. Es gibt eigentlich nur ein Problem auf der Welt, das ist die Menschheit und die stellen wir jetzt mal ab.
Du?
Aber ich denke, wir schaffen das vorher noch selbst.
Ich glaube auch, wir schaffen das vorher. Aber was ich auf jeden Fall glaube, das ist jetzt meine Überzeugung, ohne irgendwie große Experte oder Expertin zu sein. Ich glaube schon, dass in Zukunft diejenigen, die mit KI umgehen können, die ersetzen werden, die sie nicht können. Das gleiche eben auch bei Schriftsteller, Schriftstellerinnen. Also ich glaube, es wird extrem wichtig, dass man prompten kann, damit umgehen kann. Und du kannst deine Arbeit ja sowas von effizienter und skalierter machen und dich noch mehr auf das fokussieren, was dich dann wirklich ausmacht. Eben die Sprache, die Geschichten und so weiter und so fort. Darum, ich denke, für die Guten ist eine Chance am Schluss.
Ja, auf jeden Fall, vor allen Dingen für die jüngere Generation. Und also ich selber habe auch geguckt, ob ich mich irgendwie qualifizieren lassen kann. Schweiz ist ja wirklich, hat ein hervorragendes Bildungssystem und es gibt auch etliche tolle KI-Ausbildungen schon. Und ich bin jetzt ganz offen, das war mir für mein Alter schlicht zu teuer. Also ich lege jetzt nicht nochmal 15.000 Stutz auf den Tisch, um in meinem Alter nochmal eine Weiterbildung zu absolvieren. Aber die jüngeren Leute, die sollten einfach rechtzeitig auf den Zug aufspringen, weil es auch im alltäglichen Berufsleben immer wichtiger werden wird. Ja, also irgendwann arbeitet vielleicht auch der Lokführer bei der SBB mit einer KI, die mit ihm kommuniziert und er kriegt dann nicht mehr so automatisierte Meldungen über irgendeine Signalstörung oder Streckenstörung, sondern die KI diskutiert mit ihm über seine beste Reaktionsmöglichkeit als Beispiel. Im Büroalltag arbeitet ja sowieso inzwischen fast jeder schon mit einem offenen ChatGPT-Fenster, was mir persönlich große Sorgen macht. Nicht, weil die Leute dann verdummen, sondern weil es einfach Serverauslastung ohne Ende ist und diese Serverfabriken
ja, das ist
die Klimakrise noch weiter erschweren.
Nee, das ist das
Wort, der heute eigentlich nicht benutzt.
Wie hast du gesagt? Nee, das ist definitiv ein großes Thema natürlich. Ja, jetzt vielleicht noch 2, 3 Fragen, bevor wir dann zum Schluss kommen. Und zwar das eine ist, du bist ja oder warst ja oder bist noch immer lange, 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 lange selbstständig. Also als Freischaffende, aber auch sonst. Irgendwie, was ist so das Schönste daran? Was ist so das Schlimmste oder Schwierigste daran?
Das Schwierigste war tatsächlich nach meinem Umzug in der Schweiz, weil ich gedacht habe, hey, Schweiz ist teuer, wir brauchen jede Menge neuer Möbel, ich möchte gern Sport machen hier, Segelschein machen etc. pp. Ich suche mir einfach nochmal einen Job. Da haben die Leute geguckt, Deutsch, Ü50, über 25 Jahre Berufsleben, Freiberuflichkeit. Nein, machen wir nicht. Also das war wirklich, ich hatte ein paar interessante Vorstellungsgespräche, Aber insgesamt wurde mir immer wieder gesagt, jemand, der so lange freiberuflich arbeitet, ist nicht teamfähig. Und liebe Leute, wenn ihr zuhört, den Zahn möchte ich euch mal ziehen. Denn niemand ist teamfähiger als jemand, der in der Lage ist, so lange Zeit als Freiberufler zu überleben, weil man sich nämlich permanent auf andere Menschen einlassen können muss.
Spannend. Ich habe auch
schon, das müssen wir wirklich mal an dieser Stelle festhalten. Das ist mir wichtig.
Finde ich ein super guter Punkt. Ich habe auch schon gehört von Freunden, die Startup aufgegeben haben und dann Mühe hatten, einen Job zu finden, weil anscheinend dieses Profil auch nicht unbedingt so gesucht wird. Sei es Freischaffende, sei es aber auch Unternehmer, Unternehmerin. Und ich verstehe es nicht. Aber, oder nicht, ich verstehe, warum sie so denken, aber es ist absolut falsch. Und darum schön, dass du das so gesagt hast.
Dieses Bild vom einsamen Wolf und Einzelkämpfer ist einfach wirklich ganz großer Blödsinn.
Ja.
Also niemand ist eine Insel, wir sind alle darauf angewiesen, miteinander zu reden, miteinander zu arbeiten und das möglichst spannungsfrei. Und wie gesagt, das kann keiner besser als ein Freiberufler oder Selbstständiger. Und auch wenn jemand mit seinem Startup gescheitert ist, deswegen ist er doch kein Loser oder irgendwie hat alles falsch gemacht.
Manchmal, wie gelernt, ne?
Ja, manchmal klappt es einfach nicht. Und wenn man dann den Mut besitzt, auch zu sagen, ich mache den Laden wieder zu, es hat nicht sollen sein, ich orientiere mich neu, finde ich so einen Menschen viel interessanter als jemand, der 20 Jahre bei einer Versicherung oder Bank gearbeitet hat. Ja, wie langweilig können diese Leute noch über den... Ich weiß, das ist provokant, aber können diese Leute über den Tellerrand blicken? Weiß ich nicht. Ich kenne nicht so viele Banker.
Jetzt noch eine letzte, so komplett anderes Thema, bevor ich dir noch das Wort übergebe, dann für, was du sonst noch was zu sagen hast, aber das Thema Schweiz. Wieso Schweiz? Was magst du in der Schweiz? Was ist vielleicht aber doch in Deutschland besser? Das würde mich noch sehr interessieren.
Okay, mein Mann hat vorher für ein Unternehmen in München gearbeitet mit einer Niederlassung in Nyon am Genfersee und ist vorher schon immer eine Woche im Monat nach Nyon gefahren. Und das war lieber auf den ersten Blick und er wollte unbedingt nach Nyon ziehen, so bald wie möglich. Mit der Corona-Pandemie wurde unsere Wohnsituation langsam unangenehm durch eine Corona-Party feiernde Nachbarschaft. So, dann hast du zwei Menschen im Homeoffice und rundum feiern die Leute Partys, aber für uns ging der Workflow ganz normal weiter. Und da habe ich gesagt, Mensch, guck doch mal, ob du da nicht jetzt einfach schon, wir haben gesagt, vielleicht in 2, 3 Jahren, aber bitte, ich will hier weg, ich will hier weg. Er wollte auch weg. Ja, dann haben wir es mit New York versucht. Das hat aber eben aufgrund Einstellungs- und Versetzungsstopps nicht geklappt. Ja, und dann hat er angefangen, sich europaweit zu bewerben. Also wirklich von Barcelona bis sonst wohin. Und es war dann das erste attraktive Angebot, was für uns beide spannend klang, war halt, kam dann eben aus der Schweiz. Und dann haben wir gesagt, ja, es ist zwar die Ostschweiz und wir wollten eigentlich in die französischsprachige Schweiz. Aber wir nehmen, was wir kriegen können. Schweiz ist überall schön. Nehmen wir. Haben wir dann auch gemacht.
Und ist ein bisschen Apfelkanton gegangen, oder?
Genau. Also wir sitzen jetzt im Thurgau. Wunderschöne Ecke auch von der Schweiz. Persönlich fühle ich mich aber, du hast ja auch gefragt, was wird mir vielleicht in Deutschland besser? Persönlich fühle ich mich in der französischsprachigen Schweiz wohler, weil ich da weniger Sprachbarrieren empfinde. Und ich das Gefühl habe, die Leute kommen auch offener auf dich zu als in der Ostschweiz.
Es ist schon eine andere Kultur.
Ja.
Ich glaube, den Rüstigraben, den gibt es ja.
Ja, also es ist sehr schwierig, in der Ostschweiz Anschluss zu finden an Gleichgesinnte.
Ja, kann ich mir sehr gut vorstellen. Das ist nicht nur irgendwie auf dem Land der Fall. Wobei, es gibt nicht nur Land in Thurgau, aber das da.
Es ist aus Stannestadt. Ja, ja, es hat ein paar wunderschöne Städte im Thurgau, die ich sehr ins Herz geschlossen habe, wo ich gerne Zeit verbringe, die ich auch gerne meinen Gästen zeige. Aber das ist halt sowas, in Deutschland ist es mir leichter gefallen, Anschluss zu finden. Und in der französischsprachigen Schweiz aber eben auch. Und lustigerweise sagt man, Bergvölkern ja immer nach, sie seien verschlossen. In Graubünden fühle ich mich wie ein Fisch im Wasser.
Ja, aber Graubünden ist speziell. Ich liebe auch Graubünden, ja. Nee, Graubünden ist super.
Deswegen, also ansonsten Nachteile sehe ich hier eigentlich kaum welche. Das ist
schön, das höre ich natürlich gerne als, nee, die Schweiz ist nicht perfekt, aber es gibt sehr viele schöne Sachen hier.
Welches Land ist perfekt?
Ja, keines, aber es gibt noch imperfektere Länder, das muss man schon sagen. Es gibt
kein Land, was sowas hat wie die SBB, wo die Züge pünktlich fahren und
Stimmt, das ist ein großes Asset.
War ein richtiger Kulturschock, als ich das erste Mal in der Schweiz Zug gefahren bin und die Züge waren pünktlich. Also als Ex-Münchnerin war das wirklich ein Schock.
Also ich plane
Gut.
Züge, ja, ich plane Züge mit irgendwie 3, 4 Minuten Umsteigezeit, denn es geht 9 von 10 Mal, ja. Jetzt vielleicht noch ganz zum Schluss möchte ich dir nochmals das Wort übergeben. Gibt es noch irgendetwas, was du noch ansprechen möchtest, was vielleicht noch zu wenig zur Geltung kam oder was, was dir wichtig ist?
Da hättest du mich vorher tatsächlich vorwarnen müssen.
Ich mache es extra nicht, ja. Du kannst auch was wieder aufnehmen oder verstärken, was du gesagt hast.
Ja, tatsächlich wirklich einfach dann den Call an die Ostschweizer. Bleibt lieb zu euren Nichtschweizer Gästen, die hier eigentlich gern bleiben möchten. Und ladet sie doch vielleicht einfach öfter mal ein zum Grillieren oder sonstigen Aktivitäten. Weil wir haben dann wirklich Lust auf euch, ne? Also wir wohnen ja hier nicht ohne Grund. Das ist ja nicht nur der Arbeit zuliebe, sondern auch dem Land Schweiz zuliebe. Und kommt doch einfach mal auf uns zu und lebt damit, dass gerade wir Deutschen vielleicht etwas sehr geradeaus sind, wie ich jetzt gerade auch bin, und immer sagen, was wir denken. Was schließlich den Vorteil hat, ihr werdet von uns garantiert nicht angelogen. Ausnahmen bestätigen die Regel, ist klar, aber wir sind offen, herzlich und lasst euch doch einfach mal auf uns ein.
Das ist doch ein super schönes Schlusswort. Trotzdem noch letzte Frage: Wie kommt man dann mit dir in Kontakt? Also online zumindest.
Ja, am einfachsten natürlich über Green Urban Lifestyle und ab September auch auf LinkedIn. Ich bin im Moment auf LinkedIn nicht sehr aktiv, aber ich habe mir vorgenommen, jetzt ab September erstmal täglich bei dir zu kommentieren, weil ich immer im Kopf kommentiere und dann nicht dazu komme. Und auch bei Silva Imken von Dr. Hauschka, die Frau liebe ich auch sehr. Die schreibt auch immer tolle Posts und Beiträge. Und bei euch beiden, da wollte ich einfach mal so anfangen, regelmäßig bei euch zu kommentieren und dann endlich mal wenigstens wöchentlich selber was von mir zu geben, was mich gerade so bewegt.
Cool, das ist doch ein super Plan. Sissi, herzlichen Dank für die spannende Folge. Ich glaube, ich habe es so gedacht, dass es werden wird. Sogar habe ich Rekord in Bezug auf Zeit, 27 Minuten. Aber ich fand es super.
Einladung.
Danke vielmals und vielleicht bis zu einer zweiten Folge im Jahr dann.
Gerne.
Super, danke.